Info. Redezeit.
Am Mittwochabend mit Marius Zekra Mikrofon. Schönen guten Abend. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, dass die Corona-Pandemie offiziell für beendet erklärt worden ist. Seit gut einem Jahr können wir wieder ohne Einschränkungen leben. Keine Maskenpflicht, keine Kontaktverbote, keine Lockdowns. Doch in der Zeit seit März 2020, als der Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt hat, bis zum Ende der Corona-Maßnahmen, seitdem hat sich eine ganze Menge verändert. Erinnern Sie sich noch an die Lockdowns, die leeren Innenstädte und Läden, der Blick auf die Corona-Warn-App, die geschlossenen Schulen? All das ist vorbei, aber was davon hat seine Spuren bei uns hinterlassen oder bei Ihnen? Wie hat sich Ihr Leben durch Corona verändert? Wie nachhaltig war das? Das ist unser Thema in der Redezeit heute Abend hier auf NDR Info. Und da freuen wir uns auf Ihre Anrufe unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Nummer hier ins Studio. Oder Sie schreiben uns über das Internet unter ndr.de/redezeit. Und vielleicht auch schon mal vorab ein Wort dazu, worüber wir heute Abend nicht sprechen wollen. Denn wir wollen nicht über die Entscheidungen, die damals von der Politik getroffen worden sind, diskutieren. Wir wollen die auch nicht bewerten. Wir wollen nicht über die medizinische Notwendigkeit von Corona-Maßnahmen sprechen oder die politische. Auch Fragen nach der Impfpflicht oder den politischen Folgen von Covid-19, das wollen wir heute Abend nicht besprechen. Es geht also nicht um das große Rad, es geht um das kleine Rad. Es geht um Ihren Alltag. Es geht um das, was die Pandemie dort verändert hat. Machen Sie mehr Homeoffice? Gehen Sie seltener aus dem Haus? Tragen Sie immer noch eine Maske, wenn Sie Bus oder Bahn fahren? Wie haben Ihre Kinder die Zeit der Isolation ohne Schule weggesteckt? Wie hat sich Ihr Freundeskreis entwickelt? Gehen Sie wieder unbeschwert ins Konzert, ins Kino? Oder ist da immer noch so ein mulmiges Gefühl, wenn kein Mindestabstand besteht, wenn man eng zusammensteht? Und welche Lehren, welche Konsequenzen haben Sie aus dem Leben in der Pandemie gezogen? War Corona nur eine Herausforderung? War Corona auch eine Chance? Darüber wollen wir heute Abend sprechen, und zwar mit Ihnen und mit unseren Gästen, mit Julia Scharnhorst. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und heute Abend bei uns im Studio. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und per Video zugeschaltet ist Ulrich Reinhardt, er ist wissenschaftlicher Leiter der BAD-Stiftung für Zukunftsfragen. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Und vielleicht auch als erste Frage an unsere Gäste: Wie hat sich denn Ihr Leben ganz persönlich durch die Pandemie verändert? Was ist heute so mit Blick auf vor 4, vor 5 Jahren die größte Veränderung im Vergleich vor Corona, Frau Scharnhorst?
Das sind sicherlich mehrere. Also ich sehe das sehr deutlich im Arbeitsleben. Da hat sich sicherlich sehr, sehr viel verändert. Das ist so eine gewisse Erwartungshaltung inzwischen sogar, dass man ganz viel Homeoffice machen kann, darf und soll. Viele haben ja auch schon ihr Leben entsprechend umgestellt, sagen, ich ziehe jetzt raus aufs Land, ich kann ja eh Homeoffice machen. Das sind natürlich dann Entscheidungen, die auch nicht so leicht wieder rückgängig zu machen sind. Dass man sagt, ich nehme den ganzen Haushalt wieder und ziehe wieder nach Hamburg zurück.
Und Herr Reinhardt, bei Ihnen?
Und einerseits das Forscherherz hat natürlich aufgeblüht. Also so viel zu forschen gab es selten. Und auch jetzt ist es ja immer die Frage, was war vor Corona, während Corona und nach Corona. Also beruflich für mich persönlich jetzt höchst spannend. Wenn Sie mich jetzt nach dem Privaten fragen, sehr ähnlich wie bei der Kollegin. Ich glaube, die Welt ist einfach digitaler geworden. Wir haben auch weniger Scheu davor, im Privaten das Digitale als Ergänzung zu nehmen. Also ich glaube, vor Corona habe ich in jedem Fall noch nicht mit meiner Mutter gefacetimed. Das ist jetzt gang und gäbe für die Enkelkinder, aber auch für mich, und so den Kontakt halt noch intensiver zu halten.
Das wird sicherlich ein Punkt sein, über den wir heute Abend sprechen. Das also so die ersten Worte unserer Gäste. Aber wie war das bei Ihnen? Wie hat sich Corona in Ihrem Leben bemerkbar gemacht? Silvia Buckel hat für uns in Hamburg mal ein paar Stimmen zu der Frage gesammelt, wie sich das Leben durch und nach Corona verändert hat.
Nee, den Eindruck habe ich nicht, dass sich irgendwas entschleunigt hätte. Ich glaube, das ist alles wieder ziemlich auf dem Normalstand.
Vielleicht gibt es auch ein bisschen so die Erkenntnis, wie gut es einem vorher eben ging, dass man also diese Probleme nicht hatte.
Es kam ja dann 2 Jahre später der Ukraine-Krieg. Und ich glaube, es hat sich einfach in dieser ganzen Gemengelage schon verändert, dass die Menschen jetzt gesehen haben, aha, wir müssen mal so ein bisschen aufpassen und nicht davon ausgehen, dass alles so weitergeht, wie es jetzt gerade ist, und aufpassen, dass es sich auch nicht allzu doll in eine schlechte Richtung verändert.
Ich finde es letztlich gut, dass sich die Unternehmen, gerade die steifen Unternehmen, wie jetzt beispielsweise Behörden, so ein bisschen mehr geöffnet haben, dahingehend, dass man im Prinzip ein bisschen mehr digitaler kommunizieren kann.
Vielleicht, dass man ein bisschen mehr aufeinander achtet. Mal guckt, wie geht's dem Nachbarn, kommen die klar, muss man da was einkaufen, das war ja damals so. Und das finde ich schon, hat man da als Positives auch rausgezogen.
Ja, dass schon Leute noch mal so ein bisschen überlegt haben, wie will ich mein Leben leben, worauf möchte ich den Fokus legen. Aber bei mir hat es jetzt nicht dazu geführt, dass ich irgendwas grundsätzlich total umgestellt habe.
Stimmen aus Hamburg zu der Frage, wie hat Corona ihr Leben verändert? Wie hat Corona sich in ihrem Leben bemerkbar gemacht? Oder besser gesagt, was hat sich seit dem Ende der Pandemie in ihrem Leben geändert? Sagen Sie es uns, rufen Sie uns gerne an, 08000 441777, unsere kostenfreie Nummer ins Studio, oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Über Veränderung zu sprechen, da ist in den ersten knapp 5 Minuten dieser Sendung schon sehr oft das Wort Homeoffice gefallen. Jetzt die Frage, das Leben bringt ja ständig Veränderung, aber mal die Frage an den Zukunftsforscher, Herr Reinhardt, hätte sich unser Leben so stark digitalisiert, hätte sich unser Leben so rasant verändert ohne Corona?
Ich glaube, das entscheidende Wort, was Sie eben benutzt haben, war rasant. Also es hat es einfach enorm beschleunigt. Natürlich gab es die Digitalisierung auch schon vorher. Natürlich haben wir vorher auch schon mal drüber nachgedacht, den einen oder anderen Tag Homeoffice in Betracht zu ziehen. Aber ja, Corona war dafür fast ein Booster. Also dadurch ist es richtig in Schwung gekommen. Wir haben eben dann gemerkt, als es wieder in die Betriebe ging, in die Büros zurückging, da waren ja viele noch sehr skeptisch, haben dann eben das Homeoffice vorgezogen. Man hat auch vorher ja immer die Angst als Arbeitgeber gehabt, die Arbeitnehmenden würden nicht zu viel arbeiten, würden mehr Kaffee trinken und würden mehr Auszeiten nehmen. Das hat sich alles nicht bewahrheitet. Die Effektivität ist ähnlich hoch geblieben, wenn nicht sogar gestiegen. Also insofern war das Homeoffice sicherlich ein positiver Aspekt, der dadurch nochmal gefördert wurde. Wobei wir jetzt so ein bisschen aufpassen müssten, was die Kollegin ja eben auch schon gesagt hat, dass es nicht zu so einer Art Zwang wird, sondern dass es nach wie vor natürlich freiwillig bleibt.
Aber welche Auswirkungen hat das auf unser Sozialverhalten und auch unser Sozialverständnis, wenn wir Menschen, mit denen wir kommunizieren und mit denen wir bislang in einem Raum gesessen haben vor der Pandemie oder mit denen wir telefoniert haben, wenn wir die tatsächlich nur noch digital sehen, so als kleine Kachel auf dem Bildschirm, manchmal vielleicht auch nur so als kleine Kachel auf dem Handy und die sitzen uns nicht mehr gegenüber. Was macht das mit uns, Frau Scharnhorst?
Das erschwert den Kontakt enorm. Also ein kleines bisschen haben wir uns dran gewöhnt, aber es findet so viel Kommunikation statt, so wenn man von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, was einfach wegfällt. Wir müssen uns jetzt auch immer speziell verabreden, wenn wir kommunizieren wollen. Man kann nicht mal eben so kurz von Schreibtisch zu Schreibtisch oder Büro zu Büro sagen, kannst du mir mal kurz helfen? Da muss man sich verabreden, da muss man technische Hürden nehmen. Das ist schon deutlich schwieriger. Ich beobachte das auch, dass Leute sich so ein bisschen von ihren Teams zurückziehen und eher so ihre sozialen Kontakte dann im Privaten suchen, wo früher Leute schon sagten, ja, mein Team ist eigentlich auch meine zweite Familie. Ich glaube, das wird auf Dauer ein bisschen schwieriger. Andererseits ermöglicht es natürlich auch gerade bei Teams, die vielleicht über große Distanzen zusammenarbeiten müssen, dann jetzt doch mehr zusammenzukommen als früher, wo man dann vielleicht eine große Dienstreise machen musste, um jetzt die Kollegen aus Hongkong und New York oder sonst wie zusammenzubekommen. Das ist natürlich etwas einfacher geworden.
Also im Großen haben wir was gewonnen, wenn wir das jetzt mal so auf der globalen Ebene betrachten. Aber wenn wir es im Kleinen sehen, also im Büro, in der Firma, in der U-Bahn, ist uns da eine soziale Komponente einfach verloren gegangen? Hat Corona uns die geklaut?
Ich habe schon deutlich den Eindruck. Also ich habe auch eine sehr gemischte Bilanz, was das alles angeht. Das hat natürlich ein paar Dinge vorangebracht, aber eben auch einige Dinge eher ins Negative gezogen. Also auch wenn man das jetzt noch mal ein paar Jahre weiterdenkt. Ich weiß nicht so wirklich, wie Unternehmen, die jetzt auf Innovation und Kreativität angewiesen sind, wie die das über die Jahre weg aufrechterhalten wollen, wenn die Leute sich eben nicht auch mal zum Brainstorming direkt treffen, sondern immer nur ihre Kacheln da auf dem Bildschirm angucken. Ich fürchte tatsächlich, dass sowas wie eine Innovationsfähigkeit ein Stück weit verloren gehen wird, auch in der deutschen Wirtschaft.
Herr Reinhardt, Sie als Zukunftsforscher, sehen Sie das genauso pessimistisch?
Nicht ganz so pessimistisch. Also natürlich ist es richtig, dass gewisse Sachen einfach verloren gehen. Aber dafür ist es ja völlig richtig, dass wir eben auch deutlich weniger Dienstreisen durchführen. Nachhaltigkeitsaspekt können wir da nochmal mit anführen, was sicherlich ebenso positiv ist, wie aber auch eben, dass neue Möglichkeiten geschaffen wurden. Ich glaube, wie vieles im Leben wird es jetzt darum gehen, eine Balance zu finden. Also nur Homeoffice ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss und wird sich auch, glaube ich, so nicht durchsetzen, weil die Unternehmen ja genau das erkannt haben, dass die Gefahr eben groß ist, dass dieses Zwischenmenschliche leidet, dass die Identifikation mit den Unternehmen zurückgeht, dass auch dieser berühmte kleine Talk eben beim Kaffee in der Kaffeeküche oder in der Teeküche in Gefahr gerät.
Der Flurfunk.
Also sowas muss ich natürlich. Der Flurfunk, ja, die Gerüchteküche ist weniger, stimmt. Nein, also das sind sicherlich alles Gefahren, da müssen die Unternehmen drauf reagieren und müssen jetzt eben Mittelweg finden, aber jetzt könnte ich natürlich genauso dagegen halten. Gut, was wir eben an beruflichen Kontakten verloren haben, dafür ist der Kontakt zu den Nachbarn wahrscheinlich deutlich intensiver, zur Familie sind neue Möglichkeiten da, also wenn wir solche Sachen mit einbeziehen, natürlich viel mehr Möglichkeiten und die wägen es aus meiner Sicht in jedem Fall auf.
Naja, aber auch nicht immer unbedingt. Also während der Corona-Pandemie ist etwas beschrieben worden als Cave-Syndrom, also auf Deutsch Höhlensyndrom. Da haben sich Menschen aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und manche, die wollen oder können auch gar nicht wieder zurück irgendwie raus in die Menschheit. Wie schwer ist denn das so aus so einer selbstgewählten und vielleicht auch erzwungenen sozialen Isolation, aus dieser Gewohnheit der Einsamkeit oder der Einsamkeit aus Gewohnheit wieder auszubrechen?
Also einigen Leuten fällt das tatsächlich sehr, sehr schwer, dass die sagen, das ist mir jetzt alles zu viel und ich kann das gar nicht mehr und will das nicht. Aber das ist sicherlich die Minderheit. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht nur die Corona-Zeit ist, sondern auch was anschließend noch kam. Also wir haben jetzt doch Kriege, die uns relativ dicht auf den Leib rücken sozusagen. Wir haben immer deutlicher das Thema Klimawandel, Klimakrise. Das sind einfach auf einmal globale Unsicherheiten, die wir vorher so nicht gekannt haben. Und für mich ist die Corona-Zeit so ein bisschen der Auftakt gewesen. Und ich beobachte schon, dass die Leute insgesamt etwas verunsicherter sind. Und da liegt es natürlich nahe, sich so ein bisschen ins in die Geborgenheit, in die eigenen vier Wände, in die Familie, ins Vertraute zurückzuziehen, um zu versuchen, da möglichst viel Sicherheit zu bekommen.
Die Süddeutsche Zeitung, die hat in einem Artikel über die Zeit, das Leben nach Corona, den Schriftsteller Adam Gopnik zitiert. Und der hat folgende Frage aufgeworfen. Was wäre, wenn die Pandemie, anstatt uns alle aus der Bahn zu werfen, uns gezeigt hat, wer wir wirklich sind? Und die Frage würde ich jetzt gerne mal an Sie weitergeben. Fangen wir doch mal mit Ihnen an, Herr Reinhardt.
Das glaube ich nicht. Also das ist ja auch dieses Phänomen des Cave-Syndrom. Das hatten wir genauso in den 80er, 90er Jahren, haben wir es Cocooning genannt, Face-Popcorn, die es damals geprägt hat, Rückzug in die eigenen vier Wände. Wir haben dann irgendwie gesagt, die Ich-AGs setzen sich auch im Alltag fort, weil die Leute eher auf sich bezogen sind. Also ob es jetzt was ganz Neues ist, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Natürlich war es bei niemandem aber freiwillig, dieser Rückzug. Und das ist ja der große Unterschied, finde ich, auch bei Corona gewesen, zu allem, was wir vorher halt hatten. Hier hatten wir keine Möglichkeiten, Kontakte zu pflegen im beruflichen Umfeld. Hier hatten wir keine Möglichkeiten mehr, ins Kino, ins Theater, auf die Straße zu gehen. Und wenn etwas freiwillig passiert, dann ist es natürlich immer ungleich leichter, als wenn es irgendwie gezwungen wird. Insofern nicht verwunderlich, dass da viele auch wirklich natürlich drunter gelitten haben, klar.
Und wie ist das eigentlich so, wenn wir jetzt über die Krise reden und die Veränderung, die sie bei uns hervorruft? Was hat die Krise den Menschen verändert oder haben sich die Menschen in der Krise verändert?
Es werden sich nicht alle verändert haben. Also einige sind sicherlich, wir haben das auch gehört, ja, dieses sich selber besser kennenlernen, sich selbst etwas bewusster geworden, wie man damit umgeht. Gerade vielleicht auch im Vergleich damit, wie reagieren jetzt eigentlich andere und wie gehe ich damit um. Mir fehlt allerdings so ein bisschen, so als Psychologin zumindest, das bewusste Reflektieren auch dieser Zeit. Also auf allen Ebenen, sowohl jeder für sich als auch in der Familie, im Team, als Firma. Wie sind wir damit umgegangen? Was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, was können wir lernen daraus? Mein Eindruck ist, dass wir relativ schnell wieder so ins bequeme Fahrwasser gegangen sind. Ja, ich mache das jetzt immer wieder weiter wie vorher. Ich nehme die bequemen Dinge mit, ne, Homeoffice, ich muss nicht mehr so viel fahren. Aber jetzt wirklich mal zu gucken, was kann ich daraus lernen? Kann ich da vielleicht vorsorgen für andere mögliche Krisen? Das finde ich ist ein bisschen zu wenig gewesen, dass wir wirklich sagen, wir sind daran gewachsen, wir haben daran gelernt, bin ich mir nicht so ganz sicher.
Herr Reinhardt, sind Sie das ähnlich? Sind wir zu unreflektiert aus der Pandemie gekommen?
Ja, wir hätten, glaube ich, deutlich mehr rausziehen können. Also wir haben halt eben auch viele Herausforderungen vor der Brust. Das hatten wir in der Vergangenheit auch, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt was Großes nehme wie den Klimawandel, der wird jetzt die nächsten Jahrzehnte unser Leben natürlich begleiten. Und wir haben gesehen, wir können mit Krisen in gewisser Form umgehen. Nichtsdestotrotz bin ich völlig dabei zu sagen, wir hätten uns doch nochmal oder sollten uns zumindest jetzt nochmal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, was ist gut gelaufen, was hätte vielleicht aber auch noch besser laufen können. Wo hat die Kommunikation nicht gestimmt? Warum haben wir einen Teil der Bürger in der Corona-Krise auch verloren, dass die hinten runtergefallen sind, dass sie sich abgehängt gefühlt haben? Was ist mit den ganzen Schülern gewesen, die nicht zur Schule gehen konnten? Wo wir jetzt noch irgendwie an der Uni merke ich ständig noch, dass ich darunter leide, dass ich diese Jahrgänge habe, die auf einmal ein, zwei Jahre einfach in der Schule oder im Grundstudium nicht die Möglichkeit hatten, sich mit anderen auszutauschen. Da sind wir, glaube ich, deutlich zu schnell jetzt wieder zurück in das Normale gegangen und haben einfach gesagt, gut, back to the roots und wir machen jetzt einfach so weiter.
Also,
das ist mir zu kurz gefallen.
Also hätte Corona so eine Art Krisenkursus sein können für das, was jetzt ansteht, seien es die Kriege im Nahen Osten oder in der Ukraine, sei es der Klimawandel, sei es die Wirtschaftskrise, und wir haben diese Chance, uns da ein bisschen, ich sag mal, krisenfester zu machen, nicht genutzt?
Das ist tatsächlich mein Eindruck, dass man da versucht hat, also möglichst schnell wieder nach vorne zu gucken, nicht nach hinten. Wir wollen das hinter uns lassen. Das hat auch schon ein bisschen was von Verdrängung hinter sich, dass Menschen das gar nicht mehr realisieren, wie unsicher das teilweise auch ist. Dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass ich in den Urlaub fahre, nur weil ich eine Buchung abgeschlossen habe. Das ist nicht lange her, dass dann trotzdem, trotz Buchung, dieser Urlaub nicht stattgefunden hat. Und das haben die Leute häufig schon komplett wieder vergessen und verdrängt. Das heißt, sowas wie mache ich Notfallpläne oder was mache ich, wenn mein Plan nicht funktioniert, auf was kann ich zurückgreifen, das ist alles relativ wenig durchdacht worden, weiterentwickelt worden. Da hätten wir mehr Chancen gehabt. Die haben wir natürlich immer noch. Wir können immer noch uns hinsetzen und mal überlegen, was habe ich daraus gelernt, was möchte ich mitnehmen oder auch was möchte ich auf keinen Fall mitnehmen. Ein Stück weit tun wir das vielleicht heute Abend.
Und zwar mit Leanne Launhardt. Sie hat uns angerufen unter 08000 441777, unsere kostenfreie Nummer hier für die Redezeit. Und sie ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend nach Wedemark.
Schönen guten Abend in die Runde. Ich habe sehr viel eigentlich durch die Pandemie bei mir geändert. Also ich maskiere mich ganz brav weiter jetzt in der Erkältungszeit. Ich finde, wir können da von den Asiaten lernen, auch ohne Pandemie durch die Masken ja ein bisschen was gegen die Grippewelle zu tun mit jährlich vielen, vielen Toten. Und ich meine, dass man da doch das Maskieren beibehalten sollte. Des Weiteren bin ich immer bemüht, Abstand zu halten. An der Kasse ziehe ich den Einkaufswagen hinter mir her, sodass ein gewisser Abstand notwendigerweise eintritt. Und den vor mir kann ich ja einhalten. Also ich bemühe mich stark, einige Dinge, die in der Pandemie sozusagen notwendig waren, auch weiter zu tun. Für mich selbst bin ich viel mehr noch als früher bemüht, mein Immunsystem immer auf Vordermann zu halten, weil das ist ja die beste Abwehrmaßnahme, die man treffen kann. Also ich habe einiges seither geändert.
Und wie ist das in Ihrem Umfeld? Hat sich da auch einiges geändert, seit wir nicht mehr nach Pandemieregeln leben müssen? Also sind Sie der einzige Mensch, der mit Maske rumläuft, während überall sonst Ihre Familie, Ihre Freunde, das Personal im Supermarkt wieder maskenfrei unterwegs ist, zum Beispiel?
So ist das, ja. So ist das eigentlich, ja. Aber es nimmt niemand Anstoß daran, dass ich die Maske trage. Und wissen Sie, was sich auch noch stark für mich geändert hat? Eine sehr viel größere Wertschätzung für die gegenseitigen Besuche als vorher, weil die ja in der Pandemiezeit auch nicht möglich waren. Also ich meine schon, dass sich für mich persönlich einiges geändert hat. Und zwar auch ohne Pandemie.
Ich habe gerade im Hintergrund Herrn Reinhardt gehört. Der wollte wissen, ob Ihnen diese Umstellung oder dieses Leben nach Pandemieregeln, während andere das nicht mehr tun, ob Ihnen das schwerfällt.
Nein, weil ich das ja innerlich bejahe.
Und ist das öfter immer noch mal, wenn Sie mit Menschen in Ihrer Umgebung sprechen, ist das da Thema? Reden Sie da noch drüber?
Zum Teil ein bisschen schon. Also, dass ich eben immer sage, Kinder, maskiert euch wieder. Es ist einfach besser.
Und was kriegen Sie dann zu hören?
Für euch selbst und für andere.
Und was kriegen Sie dann zu hören? Was sagen die Menschen, mit denen Sie sprechen?
Ja, hast du ja eigentlich recht. Und naja, ich weiß nicht, ob es fruchtet nicht. Aber was die Leute durchaus aufnehmen, ist meine Hinweise auf Stärkung des Immunsystems. Also da höre ich eigentlich viel Positives.
Da gibt es ja viele Leute, die würden auch sagen, trink einfach einen Orangensaft mehr oder nimm eine Vitaminpille.
Nee, da muss man schon ein bisschen mehr tun.
Und wenn Sie jetzt beispielsweise unterwegs sind, also ich weiß nicht, ob Sie öfter noch mal verreisen gehen?
Nein, tue ich seit geraumer Zeit, fliege ich nicht mehr und unternehme auch keine Fernreisen mehr. Wissen Sie, ich war auf allen, außer Australien, auf allen Kontinenten früher unterwegs, muss ich jetzt im Alter nicht mehr.
Ja, aber Sie sind nach wie vor vorsichtig.
Ja, also im Rahmen des Möglichen immer, nicht?
Vielen Dank für Ihren Anruf und bleiben Sie gesund, Frau Lambert.
Ich gebe mir Mühe.
Okay, danke. 0800 441 777, unsere Telefonnummer, oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Das hat zum Beispiel Karen Niewotter aus Hamburg getan. Sie schreibt, sie hat während der Pandemie ihren Vater in dieser Zeit verloren, hatte keine Möglichkeit zu trauern und hatte täglich damit zu kämpfen, ihren Betrieb und damit auch die Arbeitsstelle ihrer Mitarbeiter über die Zeit zu retten. Und jetzt, wo die Pandemie ist, beklagt sie sich darüber, dass keiner Danke sagt. Es ist für viele alles so selbstverständlich geworden. Alle sind nur noch ich-bezogen und sehen zu, dass das bisschen Leben so sehr zu genießen, wie es nur irgendwie geht, egal was mit den anderen ist. Am meisten fällt ihr, die mit vielen Menschen zu tun hat, auf, dass einen guten Tag, Danke, Bitte oder andere Höflichkeitsformen fast gänzlich verloren gegangen sind. Es ist übrig geblieben, schreibt sie, dass die Menschen auf fremde Entscheidungen warten, wie aus der Pandemie gewohnt, und sich dahinter verstecken. Sie hat für sich zu ihrer Religion zurückgefunden und sie geht wieder regelmäßig in die Kirche, schreibt Karen Gniewotter. Frau Scharnhorst, mehr Egoismus nach der Pandemie, ist das irgendwas, was Sie auch beobachten konnten? Mehr ich-bezogen sein, weniger Rücksicht auf andere, das Verpasste, das vermeintlich Verpasste nachzuholen?
Den Eindruck habe ich tatsächlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob das mehr ist als vorher, aber es ist auf jeden Fall wieder auf dem Niveau, was wir vorher hatten. Das sehen wir zum Beispiel auch am Reiseverhalten, nicht, was wir eben schon gehört haben bei der Anruferin, dass wir da wieder beim gleichen Niveau sind, wie was Auslandsreisen angeht. Das wäre meine Idee gewesen, dass wir vielleicht schon ein bisschen was draus lernen und sagen, Mensch, wir haben Klimawandel, jetzt haben wir doch ein paar Jahre auf Fernreisen verzichtet, vielleicht können wir dabei bleiben. Das scheint nicht so zu sein, dass Leute sich wirklich ja das rausnehmen, was ihnen da jetzt gerade passt, die Freiheiten, die sie rausnehmen, aber auch die neuen Möglichkeiten und ja, nicht mehr so viel an die Gemeinschaft gedacht wird, hat vielleicht auch ein bisschen was zu tun, dass unsere Kommunikation eben sehr aufs Digitale auch umgestiegen ist und was Sie eben vorgelesen haben, diese ganzen Höflichkeitsfloskeln, die doch eher im direkten Kontakt kommen und im Digitalen fallen solche Dinge ja so ein bisschen unter den Tisch. Also ich glaube schon, dass das unseren Umgang miteinander auch verändert auf Dauer.
Also auch vielleicht verpasst es, während der Pandemie nachzuholen. Es gibt ja diesen schönen Begriff FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, bei irgendwas nicht mit dabei zu sein. Ist das ein postpandemischer Trend, den Sie auch beobachten können, Herr Reinhardt?
Ehrlicherweise eher das Gegenteil. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist eher JOMO, Joy of Missing Out. Also dass wir auch so ein Stück weit zu schätzen gelernt haben, dass es nett ist, am Wochenende nicht mehr durchgängig unterwegs zu sein. Und natürlich sind wir wieder aktiver als jetzt in Corona-Zeiten und haben ein gewisses Nachholbedürfnis. Wie Frau Scharnow eben richtig gesagt hat, es wurde noch nie so oft ins Ausland gereist und so viel Überseeurlaub gemacht wie im letzten Jahr. Das ist ja dieses Nachholbedürfnis. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass wir ein Stück weit gelernt haben und es wieder zu schätzen gelernt haben, mit der Familie was zu machen. Dass es eine Renaissance der Nachbarschaft gab. Dass es eben auch wieder mehr Kontakte innerhalb der Familie stattgefunden haben. Und insofern, glaube ich, ist dieses immer schneller, immer höher, immer weiter und immer mehr machen, gerade in der Freizeit auch, dass das so ein bisschen auch den Höhepunkt vielleicht durch Corona überschritten hat und dass wir jetzt wieder dazu übergehen, uns auch zu fragen, was ist uns im Leben wichtig? Und wie die Anruferin eben gesagt hat, das würde ich nur unterschreiben, ich glaube, wir sind deutlich gesundheitsbewusster durch Corona geworden. Und wir achten mehr auf uns und wir denken darüber nach. Und wir machen uns auch viel mehr Gedanken drüber. Also es sind ja Aspekte, die durchaus positiv sind. Jetzt was die Grußformeln angehen, komplett bei Frau Scharnow, das ist eben in der digitalen Welt deutlich weniger als in der realen Welt. Andererseits bin ich natürlich schon auch jemand, viele haben ja gesagt, durch Corona werden wir uns danach nicht mehr die Hände geben. Das hat sich ja zum Beispiel überhaupt nicht bewährt und nach wie vor wird jetzt wieder ganz normal die Hand geschüttelt, Küsschen links und rechts gegeben bei Freunden. Also das ist etwas, was Corona eben auch nicht verändert hat.
Joy of Missing Out, ist das ein Konzept, das Sie auch öfter beobachten in Ihrer täglichen Arbeit?
Ich würde mir das noch ein klein bisschen mehr wünschen, weil ich glaube, gerade bei den jungen Leuten ist immer noch dieses ganz viel Erleben und gerade eben auch über digitale Medien geht das ja. Es gibt einfach eine unendliche Fülle von Dingen, die man sehen könnte, gehört haben müsste, gemacht haben müsste. Und das mal zu realisieren, das kann man nicht alles machen und das ist auch nicht alles wichtig, fände ich schon sehr hilfreich. Dazu hat der Lockdown insbesondere ja eigentlich auch eine gute Gelegenheit gegeben, mal zu gucken, was ist mir eigentlich wirklich wichtig, also welche Menschen sind mir wichtig, welche Aktivitäten sind mir wirklich, wirklich wichtig. Das wäre schon gut, das beizubehalten. Das andere Positive, das ist schon ein paar Mal angeklungen, finde ich auch, dass wir jetzt tatsächlich ein bisschen Übung haben, was machen wir mit einer Pandemie. Das muss ja nicht die letzte gewesen sein. Also alle Experten sagen uns...
Ja, das war die erste seit ungefähr 100 Jahren.
Für uns ja. Andere Länder haben natürlich deutlich mehr Erfahrungen damit. Für uns war das so der erste Übungslauf seit der großen Grippeepidemie. Ich hoffe, dass wir da tatsächlich ein bisschen was gelernt haben. Dass wir jetzt doch alle relativ flott, wenn irgendwie wieder eine Grippe käme, dass wir sofort alle unsere Masken wieder aus dem Hut zaubern können und unser Desinfektionsmittel diesmal da haben und nicht warten müssen, bis die Apotheken wieder irgendwas zusammengemischt haben. Also das hoffe ich, dass wir da sowohl jeder Einzelne als auch so unser Gesundheitssystem doch ein bisschen besser vorbereitet sind, weil das sagen uns wirklich Experten, das kann jederzeit wieder etwas in der Richtung kommen.
Die Redezeit ist hier auf NDR Info 08000 441777, ist unsere kostenlose Nummer ins Studio. Und da möchten wir heute mit Ihnen darüber reden, wie hat sich Ihr Leben seit Corona verändert? Wie hat Corona Ihr Leben verändert? Darüber reden wir gleich mit Ihnen nach den Nachrichten. Wie gesagt, Sie können uns anrufen 08000 441777 oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit.
NDR Info. Die Nachrichten.
Um 21.30 Uhr mit Resa Waffer. Beim schwersten Erdbeben in Taiwan seit einem Vierteljahrhundert sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Das hat die dortige Feuerwehrbehörde mitgeteilt. Zuvor war bereits die Zahl der Verletzten auf mehr als 1000 gestiegen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Hauke von Hallern.
Nach Angaben der Feuerwehrbehörde handelt es sich bei den Getöteten unter anderem um 3 Wanderer, die von Felsen erschlagen wurden. Ein Lastwagen und ein Autofahrer seien ebenfalls von herabstürzenden Felsbrocken erschlagen worden. Ein weiterer Mensch starb nach Behördenangaben in einer Mine. An der Ostküste sind Häuser beschädigt, Straßen durch Felsbrocken blockiert. Der Zugverkehr auf der ganzen Insel wurde eingestellt. Das Erdbeben hat sich auch auf die Chiphersteller ausgewirkt. Nach Medienberichten wurde teilweise die Produktion von Halbleitern eingestellt, weil mehrere Fabriken beschädigt wurden und evakuiert werden mussten. Taiwanische Chiphersteller liefern einen Großteil der Chips in Computern, Smartphones und anderen IT-Produkten. Einschränkungen bei der Produktion hätten deshalb auch schnell einen Einfluss auf die Endprodukte.
Polen hat wegen des israelischen Luftangriffs auf humanitäre Helfer im Gazastreifen den israelischen Botschafter zu einem Gespräch einbestellt. Unter den 7 getöteten Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen war auch ein Pole. Regierungschef Tusk erklärte, die Solidarität mit Israel werde auf eine harte Probe gestellt. Außenministerin Baerbock unterstützt den Vorschlag von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dem Militärbündnis eine größere Rolle bei der Ukraine-Hilfe zu geben. Kritisch sieht die Grünen-Politikerin aber den Vorstoß, bei der NATO dafür einen neuen Milliardentopf einzurichten. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Solche Doppelstrukturen seien nicht sinnvoll, sagte Baerbock mit Blick auf einen ähnlichen Rüstungsfonds, den die Europäer schon haben. Ähnliche Vorbehalte kommen auch aus Belgien. Für den neuen Milliardentopf bei der NATO haben sich bisher nur die beiden osteuropäischen Länder Polen und Lettland ausgesprochen. Grund für die Debatte ist der faktische Stopp der amerikanischen Militärhilfe. Die wird in Washington blockiert seit Wochen durch die Republikaner Donald Trumps Partei.
Die freiwilligen Sonderzahlungen in die gesetzlichen Rentenversicherungen haben 2022 ein Rekordhoch erreicht. Sie lagen bei mehr als 1 Milliarde Euro. Das geht aus einer Anfrage der Linken beim Bundesarbeitsministerium hervor. Demnach lag die Summe im Jahr 2017 bei 207 Millionen Euro und erhöhte sich seither stetig. Freiwillige Einzahlungen in die gesetzliche Versicherung erhöhen die zukünftige Rente oder bauen überhaupt einen Anspruch auf spätere Zahlungen auf. Das Wetter in Norddeutschland. Heute Nacht ziehen Schauer durch, Tiefstwerte 8 bis 3 Grad. Morgen zeitweise Schauer, vereinzelt Gewitter, auch länger trocken bei 10 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten.
NDR Info. Redezeit.
Und in der geht's heute um die Frage, wie hat Corona Ihr Leben verändert? Vor gut einem Jahr sind die letzten Corona-Maßnahmen aufgehoben worden. Wie ist Ihr Leben seitdem? Was haben Sie aus der Corona-Pandemie in Ihr Leben, in Ihr postpandemisches Leben mitgenommen? Wir wollen heute Abend nicht die Corona-Politik der Regierung aufarbeiten, nicht Sinn oder Unsinn von Maßnahmen oder Impfungen diskutieren, sondern wir wollen die gesellschaftlichen Folgen betrachten für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen wissen, was haben Sie aus dieser Corona-Zeit mitgenommen? Was haben Sie in Ihren Alltag integriert? Wie empfinden Sie das Leben nach der Pandemie? Rufen Sie uns gerne an. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer hier ins Studio oder Sie schreiben uns über das Internet ndr.de/redezeit und auf unserem Instagram-Account habe ich einen Eintrag gefunden von einer Hörerin, die sagt, eigentlich war das doch ganz schön so, die Lockdown-Zeit, weil es war alles ein bisschen ruhiger, es war alles ein bisschen entschleunigter. Also wenn wir so zurückschauen, Frau Scharnhorst, war Corona nicht nur eine gesellschaftliche Herausforderung, sondern mit all dem, was wir da durchgemacht haben, auch eine Chance?
Ja, auf jeden Fall. Also viele haben das wirklich sehr genossen, nicht immer unterwegs sein zu müssen, nicht 2 Stunden am Tag im Auto zu sitzen und zu pendeln, sondern mehr Zeit für die Familie zu haben. Ja, und auch da wäre jetzt die Idee, kann man da vielleicht ein Stück von mitnehmen bewusst. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute zu schnell wieder in ihren normalen Alltag zurückgekommen sind. Das sehen wir ja auch zum Beispiel an den Fehlzeiten wegen psychischer Störungen am Arbeitsplatz, die nach wie vor sehr, sehr hoch sind. Weil so diese Idee war, ich brauche jetzt nicht lange Zeit, das zu verdauen. Sobald Lockdown vorbei ist, stürzen wir alle wieder los, machen weiter wie vorher. Wir haben das vorhin gehört, sowas, da ist ein Elternteil gestorben und man hat nicht Abschied nehmen können. Und das als Psychologin, denke ich, da haben wir uns zu wenig die Zeit genommen, auch da emotional diese Dinge zu verarbeiten. Es war ja teilweise traumatisierend oder auch hochbelastend. Also Eltern, die jetzt wirklich ihre Kinder auch noch zu Hause hatten, die beschulen mussten. Nebenbei in einer engen Wohnung vielleicht das Sozialleben und den Haushalt und alles hinbekommen und dann das ganz schnell alles abschütteln und so tun, ach so, jetzt geht's gleich wieder weiter und vorwärts. Da haben wir uns nicht unbedingt einen Gefallen getan. Und wir sehen das jetzt wirklich in Krankheitszahlen auch, dass Leute noch nicht wieder in der Lage sind, so mit ihrer geballten psychischen Kraft ihren Alltag zu bewältigen.
Herr Reinhardt, Corona als Chance, ist das irgendwie, merken Sie das auch, dass Menschen das irgendwie in ihr Leben mitnehmen, auch mit all den Nebenwirkungen, die Frau Scharnhorst gerade geschildert hat?
Nicht einfach. Also ich glaube, es ist natürlich immer schwierig, wenn etwas nicht freiwillig ist. Und das war jetzt ja nicht, dass es freiwillige Entscheidungen gab, sich in bestimmte Richtungen zu entwickeln. Natürlich hat jetzt in dem einen oder anderen Fall es einfach positiv dann im Nachhinein gewirkt. Also es war ja auch, jede Krise ist eine Chance und das war ja historisch gesehen auch immer so. Natürlich ist es jetzt aber das Entscheidende, dass wir daraus eben die richtigen Schlüsse ziehen. Und wenn wir es bisher nicht gemacht haben, würde ich jetzt gerne wirklich nochmal ein Plädoyer dafür halten, dann lassen Sie es uns jetzt machen. Also das muss natürlich jeder für sich auch machen. Was habe ich durch Corona vielleicht dazu gewonnen? Was habe ich aber auch ein Stück weit verloren? Und was kann ich beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Das ist, wäre für mich jetzt so ein bisschen die Chance, auch die wir nach wie vor natürlich haben, jetzt nicht nur als Individuum, sondern natürlich auch als Gesellschaft. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, was kann Politik tun, um auch solche Krisen vorzubereiten. Wenn ich mir die Unternehmen anschaue, die ersten Untersuchungen, die es damals gab, war, dass weniger als 1% der Unternehmen in Deutschland auf so eine Pandemie vorbereitet waren. Wäre jetzt schon spannend, mal nachzufragen, sind es jetzt 5% oder 50%? Ich würde jetzt wieder tendieren, dass es doch herzlich wenig sind, die sagen, na, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir damit durch. Also da, denke ich, können wir daraus lernen und müssen jetzt eben die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
Zu den Dingen, die wir während der Pandemie verloren haben, hat Frank Suckert aus Kiel angerufen. Der ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was haben wir denn verloren durch die Pandemie, Ihrer Meinung nach?
Wir sind gläserner geworden.
Inwiefern?
Ich war früher als Elektroniker tätig und arbeite heute im sozialen Bereich, mehr in der Pflege. So, und ich habe es mir angewöhnt, in meinem alten Beruf nochmal auf Messen reinzuschauen. Auf elektronische Fachmessen. So, und früher konnte ich einfach rein hinfahren, 18 Euro zahlen, reingehen in die Messe. Dann kam Corona, da brauchten sie die Namen und alles. Und heute ist es so, wenn sie heute zur Messe fahren möchten, dann kommen Sie an, kein Einlass. Sie müssen sich übers Internet anmelden mit Internetadresse, aber nicht mit der privaten, sondern mit der Geschäftsinternetadresse. Also das heißt, führende Mitarbeiter in Unternehmen haben eine eigene Mitarbeiter-Internetadresse. So, mit der können Sie sich dann anmelden.
Und was macht das? Was macht das mit Ihnen, wenn Sie jetzt?
Und wenn ich jetzt rein möchte, ich könnte umsonst reinkommen, aber ich muss mich entblößen. Die wollen von mir vorher alles wissen, wer ich bin. Und wenn ich schon mal in einem Betrieb arbeite, der nichts mit Elektronik zu tun hat, dann muss ich mir die Frage gefallen lassen: Was wollen Sie denn bei uns? Sie arbeiten doch nicht mehr in der Elektronik.
Ja, und was macht das mit Ihnen? Fühlen Sie sich jetzt irgendwie überwachter, ausgegrenzter? Glauben Sie, dass Ihr Leben seit Corona durchsichtiger geworden ist?
Ja, gläserner. Es ist gläserner geworden. Das heißt, man kommt gar nicht mehr rein zu den Messen. Da kommen nur noch die Leute rein, die sich nicht nur informieren wollen, sondern die auch Geld da lassen, unterschriftsberechtigt sind. Das heißt, die selektieren sofort.
Herr Suckert, vielen, vielen Dank für Ihre Meinung. Jetzt haben wir Kerstin Büsch aus Rügen am Telefon hier bei uns in der Redezeit. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Büsch, wie hat sich Ihr Leben durch Corona verändert oder nach Corona?
Ja, Corona hat für mich insbesondere sich dahingehend ausgewirkt, dass bei uns beruflich das dazu geführt hat, dass der Homeoffice-Anteil sich sehr erhöht hat im gesamten Bereich und das natürlich auch nach Corona gerne wahrgenommen wird von den Mitarbeitern und von mir selber auch. Das ist natürlich sehr praktisch. Viele haben weite Anfahrtswege bei uns durch den ländlichen Raum, die man dadurch auch erheblich natürlich einschränken kann. Man verbringt weniger Zeit auf der Straße. Ein bisschen erschwert ist dadurch natürlich das Miteinander. Das hatten Sie ja vorhin auch schon angemerkt. Und die Personalführung macht es natürlich auch nicht einfacher, wenn man denn damit zu tun hat, weil es eben einfach schwierig ist, auf Distanz die Leute so bei sich zu behalten, wie das früher der Fall war, wo man sich jeden Tag im Büro getroffen hat.
Und wie schreiben Sie jetzt eine Beurteilung?
Ja, ich schreibe schon eine Beurteilung, weil man natürlich trotzdem weiterhin sieht und auch bewerten kann, was die Kollegen tun. Und man muss natürlich sehen, dass man trotzdem den persönlichen Kontakt behält, einfach sich regelmäßig trifft und Zeitpunkte vereinbart, wo man an der Dienststelle oder in dem Unternehmen auch zusammenkommt und sich miteinander eben auch in die Augen schaut und Themen bespricht und Fragen klärt. Ich denke, bei dem einen oder anderen ist es vielleicht so ein bisschen zur Selbstverständlichkeit auch geworden, dass man viel Zeit zu Hause arbeiten kann. Die Technik macht es auch möglich. Und da muss man natürlich schauen, dass man einen gesunden Mittelweg findet, ne? Das persönliche Miteinander auch weiterhin in vernünftigen Bahnen dann doch.
Wenn Sie jetzt mal so
leisten, genau.
Wenn Sie jetzt mal so vergleichen zwischen vor der Pandemie und nach der Pandemie, welches Arbeitsleben hat Ihnen besser gefallen?
Ich würde fast sagen, wenn man einen gut funktionierenden Arbeitsbereich hat, dann ist es für mich persönlich jetzt tatsächlich besser, weil es einfach sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, sehr viel mehr Flexibilität bietet, was für jeden Einzelnen von Vorteil ist. Immer dabei vorausgesetzt, dass diejenigen das auch zu schätzen wissen und eben auch bereit sind, dann zur Verfügung zu stehen, wenn man sie wirklich persönlich benötigt.
Und wie hat sich das Leben seit dem Ende der Pandemie-Regeln, also seit der Aufhebung aller Regeln, bei Ihnen im privaten Bereich verändert? Zum Positiven, zum Negativen?
Ja, zum Negativen eigentlich dadurch, dass sich der Freundeskreis schon ein bisschen auch aufgeteilt hat, leider, muss man sagen. Also es gibt natürlich verschiedene Ansichten zu den Regelungen, die getroffen wurden und auch dazu, wie die einzelnen Personen das eingehalten haben. Der Freundeskreis ist eben da doch ein wenig gespalten gewesen. Und das hat leider nach der Pandemie auch nicht dazu geführt bei allen, dass man die Freundschaft eben im Vordergrund gesehen hat und auch sachlich zu den Themen weiter miteinander sprechen konnte. In vielen Fällen hat es geklappt, dass man halt reflektiert nochmal die eigenen Positionen darstellen konnte, warum man das vielleicht so gehandhabt hat, wie man es gesehen hat. Freut einen natürlich, bin ja auch offen für Meinungen jeder Art und das ist das Gegenüber in dem Fall dann auch. Aber so ein paar sind eben dabei, ja, wo sich das tatsächlich dann so ein bisschen leider verloren hat, aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen, ja.
Und wenn Sie jetzt so in die Zukunft schauen, fühlen Sie sich auf, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass man ja eigentlich aus dem, was wir in Corona, während der Corona-Zeit erlebt haben, dass man das eigentlich mal reflektieren müsste und gucken müsste, was kann ich daraus mitnehmen für künftige Krisen, für mein weiteres Leben. Haben Sie das mal so reflektiert? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das würde ich mitnehmen in ein oder in mein weiteres Leben? Das hilft mir, wenn die nächste Krise, die nächste Pandemie oder sowas kommt?
Ja, vorbereitet sein. Ne? Also das ist so ein bisschen das, was ich bei mir auch gemerkt habe, auch dann durch die sich anschließenden, ja, wenn man es Krisen sind es ja irgendwo jetzt auch mit Ukraine, Krieg und so weiter, die sich dann anschlossen, dass man halt, es hört sich jetzt vielleicht banal an, aber eine gewisse Vorratshaltung betreibt oder eben schaut, dass man nicht absolut und sofort abhängig davon ist, immer einkaufen zu gehen, immer mit Karte zahlen zu können, immer fahren zu können, immer heizen zu können mit dem Gas und so weiter, sondern so ein bisschen schaut, dass man Möglichkeiten schafft, ja, auch über ein paar Tage irgendwie zu Hause überbrücken zu können mit dem, was so da ist.
Das heißt, Sie fühlen sich jetzt gut vorbereitet?
Naja, gut vorbereitet ist man ja nie, weil das ja eine Krise auszeichnet, dass sie eben auch überraschend kommt, aber man bemüht sich, ne, im Rahmen der Möglichkeiten. So.
Frau Bisch, vielen Dank für Ihren Anruf hier in der Redezeit.
Ja, gerne.
0800 441777, unsere Nummer hier ins Studio, kostenfrei, wenn Sie mit uns darüber sprechen möchten, was sich in Ihrem Leben seit Corona verändert hat und wie sich Ihr Leben seit der Aufhebung der Corona-Maßnahmen vor gut einem Jahr verändert hat. Wir haben eine Mail bekommen von Janina Brink aus Oldenburg. Sie hat uns geschrieben unter ndr.de/redezeit und sie schreibt davon, dass 2021 ihre Mutter ins Krankenhaus gekommen ist und kurz darauf auch verstorben. Und damals durfte nur eine Person zu Besuch kommen und das war sie als Tochter. Und das hat sie als sehr belastend empfunden, auch weil sie nicht die Möglichkeit hatte, ihre Geschwister hinzuzuziehen, mal durchzuatmen. Sie hat sich alleingelassen gefühlt und musste spontane Abläufe dann alleine entscheiden, dazu noch arbeiten und auch noch ihren Haushalt in Schuss halten. Und auf der anderen Seite schreibt sie, fand sie den Lockdown auch irgendwie angenehm. Alles war entschleunigt, ruhig, friedlich. Es hat aber auch etwas Angst in ihr ausgelöst, die bis heute nie ganz weggegangen ist. Ihr fehlt seitdem dieses Unbeschwerte, diese Leichtigkeit. Die Angst, krank zu werden, ist immer da. Und sie hofft, dass die Zeit ihre Wunden heilen wird. Frau Scharnhorst, Angst nach der Krise, ist das normal? Oder müsste die Angst nicht eigentlich mit dem Ende der Krise auch die Angst enden?
Nein, also das ist ja gerade ein Zeichen der tiefen Verunsicherung. Da ist plötzlich was über uns hereingebrochen, was wir so noch nicht kannten, womit wir keinerlei Erfahrungen hatten. Auch was dann kam, wie wir alle damit umgegangen sind, auch das war neu. Ich denke, diese Verunsicherung wird noch eine ganze Weile anhalten. Deswegen auch der Trend jetzt dazu, eben wieder möglichst viel Normalität oder viel wieder Sicherheit zu finden. Und ein Stück weit ist das ganz gut, dass es uns nicht zu bequem ist, weil das uns eben ermöglicht, uns auch vorzubereiten. Wir sprechen in der Psychologie ja von Resilienz, wenn es so auch darum geht, wie gehen wir mit Krisen um. Das eine ist, was mache ich, wenn die Krise da ist? Das andere ist, wie bereite ich mich darauf vor?
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil das Wort Resilienz ist seit Beginn der Pandemie ja relativ häufig zu hören gewesen. Für viele war es bestimmt auch so ein Wort, das gelernt worden ist. Aber wenn ich mir jetzt die Mail aus Oldenburg von Frau Brink so durchlese, dann frage ich mich natürlich auch, ist Resilienz vielleicht überbewertet oder hat tatsächlich Corona uns als Gesellschaft resilienter gemacht, auch wenn einige Menschen diese Resilienz leider nicht aufnehmen konnten?
Ich glaube schon, dass wir ein bisschen was dazu gelernt haben. Also einige für sich persönlich, aber auch insgesamt als Gesellschaft an einigen Stellen hätte man sich das vielleicht anders gewünscht, schneller gewünscht. Aber ich denke schon, dass wir auf Krisen insgesamt besser vorbereitet sind. Aber das hat jetzt nicht jeder gleich gut gemacht. Ich persönlich habe schon den Eindruck, dass man auch wieder so auf seine persönlichen Stärken zurückgeworfen wurde oder auch weiß, wo sind so die festen Anker. Für mich ist das zum Beispiel die Familie, wo ganz klar ist, wir haben diese Zeit sehr eng zusammen durchgehalten und wir werden auch weitere Krisen sehr eng zusammen durchhalten. Also das ist so ein Pluspunkt, dass man weiß, darauf kann ich einfach bauen, darauf kann ich mich verlassen, was immer jetzt kommt.
Herr Reinhardt, ein Kollege von Ihnen, Matthias Hawks, auch Zukunftsforscher, der hat während der Pandemie gesagt, dass unser Leben vor Corona oft schneller war, aber es war auch ein Davonrennen. Wie sehen Sie das? Sind wir vor der Pandemie dem Leben davongerannt und jetzt hat es uns eingeholt?
Ich würde eher sagen, wir sind dem hinterhergerannt. Also wir haben immer versucht, was Frau Scharnhorstmann auch sagte, überall dabei zu sein und alles mitzunehmen. Und dass wir dadurch Corona natürlich einfach es nicht mehr konnten und dass jetzt die Geschwindigkeit wieder deutlich zugenommen hat. Ja, aber ich bleibe dabei im Kleinen. Das Leben sich schon auch in gewissen Bahnen halt einfach verlangsamt hat. Und wenn ich jetzt, weiß nicht, ein einfaches Beispiel so aus der Praxis bei meinen Studierenden, das ist am Wochenende jetzt nicht mehr nur Party und Disco. Und ich meine, wenn das Disco-Sterben in ganz Deutschland irgendwie miterlebt und die Leute gehen nicht mehr am Wochenende so viel in die Clubs und in die Tanzlokale und in die Discos, ist alles weniger geworden. Also dass da auch wieder so dieser Rückzug, was wir vorhin halt hatten, ob es jetzt Cocooning oder Caving oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass sowas schon stattgefunden hat. Also ja, Corona hat das Leben zumindest im Kleinen, glaube ich, verlangsamt. Und wenn ich eine Sache aber noch ergänzen darf, was vorher eben war, Frau Scharnhorstmann hat es sehr schön gesagt, dass diese Familie der zentrale Anker auch im Leben ist. Es ist, glaube ich, bei vielen wieder deutlich bewusster geworden. Ich glaube aber auch, dass die Wertschätzung für andere in gewissen Bahnen ganz schön zugenommen hat. Also auf einmal schätzen wir diese ganze kritische Infrastruktur und wir haben uns auf die Balkone gestellt und für die Krankenhelfer, für die Krankenschwestern und für die Pflegekräfte und Ärzte und haben da irgendwie das anerkannt oder, weiß ich nicht, die Polizei und Feuerwehr und der Postbote oder der Lieferando-Mensch, der irgendwie uns noch das Essen gebracht hat. Also eine Wertschätzung auch wieder für andere. Das ist, glaube ich, etwas, dass wir diesen Egoismus doch ein Stück weit zurückgefahren haben, was sicherlich auch noch was Positives ist.
Wo kommt das her? Ist es dieses unsichtbare Band, das uns als Gesellschaft verbindet, weil wir eine Krise, eine Extremsituation gemeinsam überstanden haben?
Ja, das macht natürlich viel aus. Ne? Krisen schweißen immer zusammen im kleinen Rahmen, wie gesagt, Familie oder Firmen oder Teams, eben aber auch als gesamte Gesellschaft, dass man sagen kann, wir alle haben das gemeinsam durchgestanden mit doch relativ geringen Verlusten, sage ich mal. Es hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Da können wir uns auch ein Stück weit auf die Schulter klopfen, dass wir doch alle miteinander das ganz gut gemeistert haben. Klar könnte man Dinge immer besser machen, aber ich glaube schon, dass wir aber auch diese Lektionen uns merken sollten. Und andererseits wissen wir aber auch, wir können darauf zurückgreifen. Das ist ja das Schöne an der Menschheit. Wenn wir wirklich irgendwie in Krisen geworfen werden, dann rücken wir zusammen, dann helfen wir einander, dann sind wir füreinander da und sind auch bereit, Opfer zu bringen. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das auch in Zukunft funktionieren würde, wenn das wieder gebraucht wird.
Am Telefon ist Hauke Hedwig. Schönen guten Abend in der Redezeit.
Jo, moin.
Moin. Wie sind Sie denn, hat sich denn Ihr Leben nach der Corona-Pandemie verändert? Wie war das bei Ihnen?
Also, ganz ehrlich, ich habe keinerlei Veränderung in meinem näheren Umfeld feststellen können. Ich komme aus dem ländlichen Raum von Schleswig-Holstein. Da wird das sowieso alles nicht so heiß gegessen, wie das gekocht wird. Und diese diffuse Angst, die versucht wurde, durch die Medien aufrechtzuerhalten und zu schüren, wurde tatsächlich eher belächelt. Und man hatte, wenn überhaupt man Angst hatte, Angst davor, erwischt zu werden, etwas nicht zu machen. Du hast also keine Maske getragen oder sonst irgendwas. Und das Miteinander war genauso herzlich wie vorher, weil du einfach, das war so nicht greifbar. Ich hatte in meinem Umfeld nicht eine Person, die so schwer an Corona erkrankt ist, dass ich mir hätte Gedanken drum machen müssen. Da waren zwei, drei, die hatten eine Erkältung und ich selber war auch an Corona erkrankt, zumindest nach dem Test. Und ich war am Wochenende, lag ich brach. Und ich bin am Montag drauf, war ich gesund, bin wieder zur Arbeit gegangen und ich bin Monteur im Außendienst. Und wenn du da nicht eine gewisse Freundlichkeit und Mimik mit an den Tag legst, dann brauchst du beim Landwirt nicht auf den Hof kommen. Der schmeißt dich höchstens runter, sagt, ich kann dich nicht erkennen, du musst schon mit mir reden, was ist hier los, wieso gibst du mir nicht die Hand oder sonst irgendwas. Weil das ist ein ganz anderer Schlag Mensch als die Städter. Und von daher war so für uns, so untereinander, ich habe nur Positives während der Corona-Zeit gehabt. Wir haben
und danach verständigt. Und danach, wie ist es seitdem? Also Sie müssen jetzt keine Maske mehr tragen. Sie können jedem Landwirt wieder die Hand geben. Sie können Ihr strahlendstes Service-Lächeln aufsetzen. Fühlt sich das für Sie besser an, jetzt wieder so in Anführungszeichen frei sein zu können?
Ja, also definitiv. Das waren ja von, ich nenne das jetzt mal ganz bewusst, von oben diktierte Maßnahmen, deren Erfolg oder Misserfolg nicht greifbar gewesen ist.
Den wollen wir hier heute Abend auch gar nicht bewerten. Es geht darum, wie geht's Ihnen?
Mir geht's wunderbar. Also und auch meinem Umfeld, meinem Näheren. Ich habe keinerlei Einschränkungen und ich werde auch keinerlei Einschränkungen auf mich nehmen oder zulassen, weil mein Leben, was ich vorher gelebt habe, während der Pandemie und danach, ist tatsächlich nahezu unverändert gewesen. Und das war auch gut so, weil wenn man diese Angst so auf sich einnehmen lässt, sich vereinnahmen lässt von dieser Angst, die nicht greifbar ist, dann macht man sich verrückt.
Haben Sie auch nichts aus der Pandemie mitgenommen, haben gesagt, okay, das könnte ich vielleicht mir mal so hinters Ohr schreiben oder das ist vielleicht eine Sache, die könnte ich in meinem Leben ändern für den Fall, dass sowas mal wieder passiert?
Nein, das werde ich auch garantiert nicht machen. Und es gibt auch keinen vernünftigen Grund dafür, das zu tun. Das Leben, was du lebst, das hast du dir selber ausgesucht. Und du musst mit allen Konsequenzen, die dadurch entstehen, leben. Auch die für andere entstehen, wo du eventuell schuld dran bist.
Frau Scharnhorst, unser Gast hier im Studio, scheint das ein bisschen anders zu sehen. Sie haben sogar so ein bisschen mit dem Kopf gewackelt.
Ja, ich würde jetzt mal unterscheiden auch zwischen Angst und Vorsicht. Also klar ist Angst ein ganz schlechter Ratgeber. Trotzdem gibt es natürlich durchaus auch eine Schutzfunktion, dass man sich vorsichtiger verhält, wenn man Gefahren wirklich sieht. Aber das weiß ich auch als Psychologin. Das ist sehr, sehr schwierig, wie Sie sagen, wenig direkte Berührung gehabt. Und das ist sehr menschlich. Wir nehmen Gefahren im Allgemeinen erst dann ernst, wenn die uns wirklich sehr, sehr nahe rücken und wir die sehr in unserem eigenen Umfeld erleben.
Herr Hedwig, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Gesundheit und ein unbeschwertes Leben in Schleswig-Holstein. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Schönen Tag euch noch. Tschüss.
Danke, tschüss. So langsam kommen wir auch zum Ende dieser Sendung. Vielleicht sollten wir zum Schluss nochmal fragen, ob es aus Ihrer Ansicht irgendwas gibt, was vor Corona gut war, aber leider durch die Pandemie auf der Strecke geblieben ist, Herr Reinhardt. Fällt Ihnen da was ein?
Ich glaube, es gab schon, dass das Vertrauen teilweise gelitten hat in unserem Land. Also Vertrauen gegenüber den Politikern, gegenüber den Medienschaffenden auch, dass dort das Gefühl, wenn man diesen Meinungen nicht zugestimmt hat, ist, dass es doch so ein bisschen Booster für Richtungen war, die, glaube ich, nicht gut für unser Land sind. Das sehe ich schon als was Kritisches an, was Corona sicherlich bewirkt hat. Denn vergessen wir nicht, also jede politische Entscheidung, die, glaube ich, getroffen wurde, wurde immer mit bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und jeder Journalist, der darüber berichtet hat, hat, glaube ich, kein Interesse daran gehabt, jetzt irgendwie Panik zu schnüren oder Leute zu verunsichern, sondern hat immer dann auch den Kodex davor gelegt, dass er darüber eben offen und transparent seine Meinung darlegen wollte. Also das ist etwas, wo ich so ein bisschen ein kleines Fragezeichen hintermachen würde, was Corona sicherlich ins Negative gedreht hat.
Frau Scharnhorst, wie ist das bei Ihnen?
Ich kann mich dem ein Stück weit anschließen, aber ich beobachte das auch im Kleineren, dass viele soziale Dinge nicht mehr wieder aufgelebt sind. Also sowas mit dem Disco-Sterben haben wir schon gehört. Nun kann man zu Discos stehen, wie man möchte. Aber ich habe das zum Beispiel auch beobachtet, dass Vereine einfach nicht wieder ins Leben gekommen sind. Man durfte zum Beispiel in meinem Fall nicht singen im Chor und ich habe das beobachtet, dass rundherum also viele Chöre wirklich nicht wieder auferstanden sind, sozusagen. Meiner zum Glück ja, aber ich glaube, da gibt es noch viele Vereine, die einfach nicht mehr existieren und das ist schade.
Ganz kurz zum Schluss, letzte Frage, weil wir sind kurz vor dem Ende der Sendung. Wird Corona Ihrer Meinung nach so eine Art Nachbrennereffekt noch längere Zeit auf unserem Leben haben oder ist das jetzt in Sachen Erfahrung abgeschlossenes Sammelgebiet? Frau Scharnhorst.
Ich würde mir das wünschen, dass wir noch ein bisschen länger uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und eben auch unsere Schlussfolgerungen ziehen für weitere Fälle. Aber ich fürchte, das ist sehr menschlich, da schnell wieder irgendwie das Ganze zuzudecken und zu sagen, ach ja, und weiter geht's. Und ich beobachte das auch, dass Leute schon das als sehr, sehr weit in der Ferne erleben, also in der Vergangenheit, obwohl das so lange auch wieder noch nicht her ist.
Also Corona als künftige Partyanekdote.
Ja, vielleicht.
Herr Reinhardt, wie ist das bei Ihnen? Abgeschlossenes Sammelgebiet oder Nachbrennereffekt Corona?
Ich glaube abgeschlossen. Also bin ich völlig bei der Kollegin. Ist einfach, der Mensch hat ein chronisches Kurzzeitgedächtnis. Da schützen wir uns drum. Wer erinnert sich heute noch an Vogelgrippe, an SARS, an Schweinepest, an Rinderwahn? Das ist ja alles zu Urzeiten von unseren Eltern und Großeltern geführt gewesen. Ich glaube, Corona wird da ähnlich sein. Ich glaube, es ist auch gut so, dass wir jetzt nach vorne blicken. Aber nochmal, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig und die Hörer auch. Ziehen wir die richtigen Schlüsse draus und blicken dann mit Hoffnung und Zuversicht auf die Zukunft.
Soweit die Redezeit an diesem Mittwochabend zum Thema Corona-Krise. Seit einem Jahr sind die Beschränkungen weg. Was haben wir mitgenommen? Was hat sich in unserem Leben seitdem verändert? Und wenn Sie wollen, können Sie sich die Sendung nachher auch nochmal online anschauen unter ndr.de/redezeit. Vielen Dank an unsere Gäste, die Psychologin Julia Scharnhorst und der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt und natürlich auch an Sie fürs Anrufen und fürs Zuhören. Morgen gibt es auch eine Redezeit. Dann geht es bei Janine Albrecht um 20:30 um die Frage, Väter zu Hause gebraucht. Was bringen die Änderungen beim Elterngeld? Sie können morgen Abend anrufen oder jetzt schon online sich beteiligen und uns etwas schreiben. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und danach dann mit Christopher Gaube und der ARD-Infonacht. Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Marius Zekri.